Es ist Anfang Juni 2026. Stell dir vor, du sitzt mit deinem Smartphone im Park, die Sonne scheint und plötzlich vibriert dein Handy.
Mhm.
Eine Push-Benachrichtigung von ImmoScout. Eine, ja, tatsächlich bezahlbare Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin. Du klickst den Link an, die Seite lädt, du drückst direkt auf Bewerben. Das Ganze hat vielleicht exakt 12 Sekunden gedauert.
Wenn überhaupt.
Genau. Und trotzdem sagt dir das System, du bist Bewerber Nummer 400. Also willkommen in der absoluten Hölle des Berliner Wohnungsmarktes im Sommer.
Ja, das ist die Realität. Zehntausende Menschen, also Studenten, Berufseinsteiger, Familien, die strömen genau jetzt in die Stadt.
Alle wollen dasselbe. Ein Dach über dem Kopf, das sie halt nicht komplett in den finanziellen Ruin treibt.
Absolut. Und sie treffen da auf ein System, das längst nicht mehr wie ein normaler Markt funktioniert. Es ist quasi ein Nadelöhr der Extreme.
Mhm.
Wenn du in dieser Situation einfach nur nette E-Mails schreibst und hoffst, dass deine sympathische Art ausreicht, bist du chancenlos.
Ja, total.
Um hier zu bestehen, musst du wirklich verstehen, nach welchen unsichtbaren Regeln, Algorithmen und ja auch psychologischen Mustern dieser Markt in Wahrheit operiert.
Und genau das ist unsere Mission für diese ausführliche Analyse heute. Wir brechen dieses System mal komplett auf. Also keine generischen Ratschläge, kein sei einfach pünktlich bei der Besichtigung oder so.
Nee, das bringt dir nichts mehr.
Eben.
Wir rüsten dich hier mit einer, ich sag mal, kalt kalkulierten, messerscharfen Strategie aus. Wir schauen uns an, wie du die Algorithmen austrickst, warum du vielleicht paradoxerweise die unrenovierte Wohnung ohne Küche nehmen solltest.
Oh ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und warum dein größter Wettbewerbsvorteil in einer komplett durchdigitalisierten Welt vielleicht ein einfaches Stück bedrucktes Papier ist?
Mhm.
Aber bevor wir überhaupt über Kieze oder Algorithmen sprechen, müssen wir mal bei der absoluten Basis anfangen, deiner Eintrittskarte, also den Dokumenten.
Richtig. Man muss sich das Bewerben für eine Wohnung in Berlin heutzutage eigentlich wie die Passkontrolle an einem extrem überfüllten internationalen Flughafen vorstellen.
Okay, das Bild gefällt mir.
Ja, der Vermieter ist quasi der Grenzbeamte. Er hat eine endlose Schlange von, naja, verzweifelten Menschen vor sich. Wenn du da jetzt an den Schalter trittst und anfängst, in deinem Rucksack nach losen Zetteln zu wühlen.
Oder auf dem Handy 5 verschwommene Screenshots suchst.
Ganz genau. Wenn du sagst, den einen Nachweis, den reiche ich dann morgen per E-Mail nach, dann fliegst du raus. Du wirst sofort aussortiert.
Wahnsinn.
74% der Vermieter und Hausverwaltungen prüfen die absolute Vollständigkeit der Unterlagen als allererstes Kriterium. Ein fehlendes Dokument bedeutet den sofortigen Ausschluss. Da liest niemand mehr deinen netten Text.
Okay, also ich brauche dieses eine gebündelte PDF-Dokument, alles perfekt zusammengefasst. Aber lass uns da mal tief reingehen. Was genau ist diese heilige Dreifaltigkeit der Dokumente und warum sind die Vermieter so unglaublich besessen davon?
Also, es geht um den aktuellen Schufa-Bonitätscheck, die Einkommensnachweise der letzten 3 Monate und die Mietschuldenfreileitsbescheinigung deines bisherigen Vermieters.
Mhm.
Warum die das sehen wollen? Weil es bei der Vermietung für den Eigentümer im Grunde nie um die Suche nach dem nettesten Menschen geht. Es geht ausschließlich um Risikominimierung.
Klar, die wollen keinen Ärger.
Richtig. Das deutsche Mietrecht schützt Mieter extrem stark. Was gesellschaftlich natürlich fantastisch ist, aber für den Vermieter bedeutet das halt, wenn er sich jemanden ins Haus holt, der einfach nicht zahlt, kriegt er den jahrelang kaum wieder raus.
Ja.
Und diese 3 Dokumente sind mathematische Beweise dafür, dass du erstens in der Vergangenheit deine Verpflichtungen eingehalten hast und zweitens aktuell genug Geld verdienst, um das auch in Zukunft zu tun.
Okay, da muss ich aber sofort mal reingrätschen. Es gibt ja diese eiserne Faustregel auf dem Markt, dass das Nettoeinkommen 3-mal so hoch sein soll wie die Warmmiete.
Ja, der berühmte Faktor 3.
Genau. Aber lass uns das mal kurz durchrechnen. Eine völlig normale kleine Wohnung kostet heute in Berlin locker 1200 Euro warm. Das ist ja keine Seltenheit mehr.
Leider nein.
3-mal so hoch bedeutet, ich brauche 3600 Euro netto im Monat. Also ganz ehrlich, wer, der gerade frisch nach Berlin zieht, um ein Masterstudium anzufangen, oder wer gerade sein erstes Startup-Gehalt bezieht, hat denn bitte 3600 Euro netto auf dem Kontoauszug? Das System schließt doch systematisch riesige Bevölkerungsgruppen komplett aus.
Absolut. Das ist vollkommen richtig. Und das ist auch genau der Punkt, an dem unfassbar viele Leute einfach resignieren.
Verständlicherweise.
Ja, aber die Strategie besteht jetzt darin, dem Vermieter diese mathematische Angst sofort zu nehmen, noch bevor er sie überhaupt formuliert.
Okay, wie mache ich das?
Wenn du in dieses Raster nicht reinpasst, also zum Beispiel als Student oder Azubi, dann lieferst du völlig unaufgefordert eine Elternbürgschaft mit.
Ah, okay.
Und ganz wichtig hierbei, nicht nur einfach diesen unterschriebenen Bürgschaftszettel, sondern direkt gepaart mit den Gehaltsnachweisen der Eltern. Alles in genau diesemselben PDF.
Das heißt, ich zeige ihm direkt, hey, da ist Geld im Hintergrund, du musst dir keine Sorgen machen.
Exakt. Und bei Freelancern ist es eben die letzte Steuererklärung oder eine fundierte Bescheinigung vom Steuerberater. Du musst einfach diese Lücke in der Risikobewertung proaktiv schließen. Warte nicht, bis die nachfragen, denn die fragen nicht nach, die nehmen einfach den nächsten.
Okay, verstanden. Was ist denn eigentlich mit dem Ausweis? Wir reden hier immerhin über extrem sensible Daten. Soll ich wirklich Kopien von meinem Personalausweis in hunderte E-Mail-Postfächer von irgendwelchen wildfremden Vermietern blasen?
Nein, bitte auf gar keinen Fall. Das ist ein extrem weit verbreiteter Irrtum.
Echt? Ich dachte, das wollen die alle sehen.
Viele fordern es, aber zur reinen Bewerbung brauchst du überhaupt kein Ausweisdokument. Die Identitätsprüfung darf aus reinen Datenschutzgründen eigentlich erst dann verlangt werden, wenn der Vertragsabschluss tatsächlich ansteht.
Ah, krass. Das haben bestimmt viele nicht auf dem Schirm.
Definitiv. Also Ausweiskopien erstmal rauslassen.
Gut. Das PDF ist also quasi unser kaltes, rationales Fundament. Aber in unseren Quellen kommt hier noch ein psychologischer Hebel ins Spiel, der fast schon banal klingt. Ein kurzes Anschreiben mit einem freundlichen Foto. Warum funktioniert das in dieser komplett durchdigitalisierten Welt überhaupt noch?
Weil es die kognitive Dissonanz des Vermieters durchbricht.
Okay. Erklär mal.
Stell dir vor, du bist Hausverwalter und starrst stundenlang auf Tabellen, auf Schufa-Scores, auf Gehaltsabrechnungen. Das ist extrem ermüdend und abstrakt. Und plötzlich taucht da in der PDF ein sympathisches Foto auf und drei Zeilen Text.
Sowas wie, ich bin 28, arbeite in der Softwareentwicklung, spiele Cello und suche einen ruhigen Rückzugsort.
Genau sowas. Plötzlich bist du keine Aktennummer mehr. Du humanisierst diesen ganzen kalten Prozess. Du zeigst einfach, dass du vielleicht gut in die Hausgemeinschaft passt und kein gesichtsloses Risiko bist.
Okay. Ich habe also das perfekte PDF. Das Anschreiben ist sympathisch, die Gehaltsnachweise sitzen. Ich schicke das an 100 Vermieter in Mitte und im Prenzlauer Berg. Und absolute Stille. Niemand meldet sich.
Tja, woran das wohl liegt?
Genau. Weil das beste PDF der Welt natürlich völlig wertlos ist, wenn man sich in der falschen Schlange anstellt. Lass uns mal über das Schlachtfeld sprechen, auf das sich die Leute stürzen.
Der absolut größte Fehler, den die Suchenden machen, ist eigentlich reine Mathematik. Schauen wir uns mal den Flaschenhals auf dem Markt an.
Okay.
38% aller Suchanfragen auf dem Berliner Markt konzentrieren sich auf 1 bis 1,5 Zimmerwohnungen.
Wahnsinn.
Fast 40% der Leute wollen also exakt dasselbe Produkt. Aber dieses Produkt macht nur mickrige 16% des gesamten Angebots aus.
Das ist ja ein völliges Missverhältnis. Fast die Hälfte der Leute prügelt sich um 1/6 der Wohnungen.
Genau das ist das Problem.
Aber warte mal, warum ist das so? Warum stürzen sich alle auf diesen einen winzigen Kuchen? Ich meine, wenn ich Single bin und nach Berlin ziehe, will ich logischerweise eine Einzimmerwohnung. Ich kann mir halt keine 3 Zimmer leisten. Das ist doch kein strategischer Fehler von mir. Das ist einfach eine finanzielle Notwendigkeit.
Es fühlt sich an wie eine Notwendigkeit, ja. Aber es ist in Wahrheit eine historische, architektonische Realität, die hier auf unseren modernen Drang zur völligen Unabhängigkeit prallt.
Wie meinst du das?
Naja, die ganzen Berliner Altbauten, die wurden oft als große Familienwohnungen konzipiert. Es gibt einfach rein baulich nicht genug Single-Wohnungen für die starke Individualisierung unserer Gesellschaft.
Ah, okay, das macht Sinn.
Die Lösung liegt also in der Flexibilität. Wenn wir uns die Statistik ab 2 Zimmern ansehen, dann wird das Verhältnis von Angebot und Nachfrage schlagartig, fast schon dramatisch, besser.
Das heißt, du sagst mir jetzt, anstatt mich als Single gegen 800 andere Singles um eine kleine Schuhschachtel zu prügeln, sollte ich mir lieber eine zweite Person suchen, eine WG gründen und zack, konkurriere ich nur noch mit vielleicht 50 Leuten um eine 3-Zimmer-Wohnung.
Exakt. Du verlässt damit einfach den am stärksten überhitzten Teilmarkt. Du poolst deine finanziellen Ressourcen und genau dasselbe Prinzip des, ich nenne es mal, Spielfeldwechsels gilt eben auch für die Lage.
Oh ja. Das Thema Lage. Da gibt es ja diese fast schon dogmatische Obsession mit dem S-Bahn-Ring.
Richtig. Jeder Neuberliner glaubt irgendwie, das Leben finde ausschließlich in Mitte, Kreuzberg oder Friedrichshain statt.
Das ist wahr. Das ist ein massives psychologisches Konstrukt. Man will halt das Gefühl haben, mittendrin zu sein.
aber dieses Konstrukt kostet dich am Ende die Wohnung. Wenn du deinen Suchradius auf Bezirke wie Spandau, Marzahn, Lichtenberg, Wedding oder Reinickendorf ausweitest, fällt ein gigantischer Teil der Konkurrenz einfach weg.
Und man ist ja trotzdem noch in Berlin.
Absolut. Die Infrastruktur und die ÖPNV-Anbindung sind außerhalb des Rings exzellent. Wer bereit ist, vielleicht 15 Minuten länger in der U-Bahn zu sitzen, erhöht seine Chancen auf eine Zusage um ein Vielfaches.
Lass uns mal noch über eine ganz andere Form des Spielfeldwechsels sprechen. Etwas, das wirklich viele Leute aus purem Stolz oder vielleicht auch einfach Unwissenheit komplett ignorieren. Den WBS, also den Wohnberechtigungsschein.
Ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ich dachte ehrlich gesagt immer, das wäre so eine Art Fast-Track-Ticket für absolute Härtefälle. Also Leute, die wirklich am Existenzminimum leben.
Das ist ein fataler Irrtum. Und der hält wahnsinnig viele Menschen davon ab, diese Chance zu nutzen. Der WBS ist nicht nur für Menschen am Existenzminimum gedacht.
Echt nicht?
Nein. Schauen wir uns mal die konkreten Zahlen für dieses Jahr, also 2026, an. Ein Paar mit zwei Kindern hat Anspruch auf einen WBS, solange ihr gemeinsames Nettojahreseinkommen unter knapp 60.000 Euro liegt.
Moment mal, fast 60.000 Euro netto?
Ja.
Wenn wir das mal grob auf ein Bruttogehalt hochrechnen, dann reden wir hier je nach Steuerklasse locker von 90.000 bis 100.000 Euro Bruttohaushaltseinkommen.
Richtig?
Das ist doch tief in der Mittelschicht. Das sind Lehrer, das sind Krankenschwestern, Handwerksmeister.
Völlig richtig. Und was macht dieser WBS jetzt strategisch? Er nimmt dich komplett aus dem regulären, von Spekulationen getriebenen Markt heraus und platziert dich in einem gesetzlich regulierten, staatlich geförderten Sekundärmarkt.
Ah, okay.
Du konkurrierst plötzlich überhaupt nicht mehr mit dem Tech-Millionär aus dem Silicon Valley, der jede Miete zahlt, sondern stehst in einer separaten, geschützten Schlange. Es ist rein mathematisch einer der intelligentesten Züge, die du überhaupt machen kannst, wenn du unter diese Einkommensgrenze fällst.
Okay, wow. Wir haben unsere Dokumente perfektioniert, wir haben unser Ego beiseite gelegt und suchen jetzt vielleicht in Marzahn nach zwei Zimmern oder nutzen eben den WBS. Wir wissen also, was und wo wir suchen. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Wie finden wir diese Wohnungen eigentlich, bevor die anderen 400 Leute auf Bewerben klicken? Wir sprechen hier über die Infrastruktur der Suche.
Ja, für Stunden online, sondern buchstäblich für wenige Minuten. Wenn du abends nach der Arbeit so gemütlich den Laptop aufklappst, um mal zu schauen, was es so gibt.
Dann hast du schon verloren.
Dann hast du längst verloren. Die Wohnungen, die du dann noch siehst, das sind die, die wirklich niemand anders wollte oder bei denen das Postfach des Vermieters wegen Überfüllung schon längst wieder geschlossen ist.
Also, was ist die Taktik? Push-Benachrichtigungen auf Portalen wie ImmoScout, WG-Gesucht oder eBay-Kleinanzeigen? Und bei ImmoScout reden wir da von diesen berüchtigten Premium-Abos, oder? Man erkauft sich da buchstäblich einen Zeitvorteil im Algorithmus.
So zynisch das klingt, aber ja. Du kaufst dir Millisekunden. Wenn dein Handy vibriert, musst du in der Lage sein, sofort, wirklich egal wo du gerade bist, dieses vorbereitete Profil abzuschicken. Aber neben diesem kommerziellen Haifischbecken gibt es noch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, also HWG, Gesobau, Gewobag und so weiter.
Oh ja, die sind wichtig.
Die verwalten fast ein Viertel aller Wohnungen in Berlin. Alle Angebote laufen da gebündelt über inberlinwohnen.de.
Das System dort ist aber ein bisschen anders, oder? Das ist kein reiner Geschwindigkeitswettbewerb, soweit ich weiß.
Genau, bei den Landeseigenen ist es eher eine Art Lotteriesystem. Dort greifen faire Mieten und eben sehr oft auch der vorhin erwähnte WBS. Es ist ein strukturierterer Prozess, der nicht nur den schnellsten Klicker belohnt, sondern wirklich nach klaren sozialen und formalen Kriterien vergibt.
Okay, das ist also die digitale Welt. Der Algorithmus, die Push-Benachrichtigung, die Lotterie. Aber jetzt kommt meine absolute Lieblingsstelle in unserer heutigen Recherche.
Oh, ich weiß, was jetzt kommt.
Ja, eine Taktik, die so diametral gegen alles spricht, was wir über das Jahr 2026 wissen, dass sie schon wieder genial ist. Wir befinden uns in einer Ära der künstlichen Intelligenz. Und die ultimative Empfehlung lautet, eine Zeitung zu kaufen.
Ja, und zwar die physische, gedruckte Wochenendausgabe vom Tagesspiegel oder der Berliner Zeitung.
Du machst doch Witze. Wer gibt denn heute noch eine gedruckte Annonce für eine Mietwohnung auf? Das kostet den Vermieter doch sogar Geld.
Lass uns mal ein kurzes psychologisches Profil dieses Vermieters erstellen.
Gerne.
Stell dir eine 75-jährige Eigentümerin vor. Sie besitzt ein Mehrfamilienhaus in Wilmersdorf. Sie hat vielleicht 2022 einmal versucht, eine Wohnung auf ImmoScout zu stellen. Innerhalb von 45 Minuten hatte sie 1500 E-Mails, das System ist ihr abgestürzt, ihr Telefon stand nicht mehr still, sie hatte quasi eine absolute Panikattacke.
Kann ich mir lebhaft vorstellen.
Sie hasst dieses digitale Chaos. Was macht sie also dieses Mal? Sie ruft bei der Zeitung an, gibt für 40 Euro ein Inserat auf und verbringt ihren Samstagvormittag ganz gemütlich bei einer Tasse Kaffee damit, 5 ruhige, seriöse Anrufe entgegenzunehmen.
Das ist unglaublich. Das ist, als würde man eine Zeitmaschine benutzen, um diesen ganzen Algorithmus komplett auszuhebeln.
Genau so ist es.
Ich renne also am Samstagmorgen um 6 Uhr zum Kiosk, durchforste die Inserate und rufe da direkt an. Ich konkurriere dann nicht mit 1500 Leuten, die alle diese teuren Premium-Accounts haben, sondern mit vielleicht einer Handvoll Leuten, die ebenfalls früh aufgestanden sind und eine Zeitung lesen können.
Exakt. Das ist die absolute Magie der analogen Nische. Du zwingst den gesamten Prozess einfach zurück auf eine menschliche Ebene.
Wahnsinn.
Und das lässt sich übrigens auch auf Guerillataktiken ausweiten.
Zum Beispiel.
Zettel an den schwarzen Brettern in Supermärkten, in Bibliotheken oder direkte Briefe an die Hausverwaltungen schreiben. Sehr viele wirklich gute Wohnungen erreichen den öffentlichen Markt überhaupt niemals.
Weil sie vorher schon weg sind.
Sparte sich den gesamten Stress der Online-Portale.
Okay, nehmen wir mal an, die Taktik hat funktioniert. Die ältere Dame aus Wilmersdorf fand mich am Telefon total sympathisch. Oder mein PDF war bei den digitalen Portalen tatsächlich schnell genug. Ich habe eine Einladung zur Besichtigung.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ich stehe jetzt in der Wohnung, der sogenannte Endgegner. Wie sichere ich mir jetzt den Vertrag?
Und komm mir bitte nicht mit, sei pünktlich. Das weiß wirklich jeder, der schon mal einen Termin in seinem Leben hatte.
Keine Sorge.
Wie steche ich da aus der Masse heraus?
Du stehst heraus, indem du dich als der Mieter präsentierst, der dem Vermieter die allerwenigste Arbeit macht.
Okay. Du hast dein PDF physisch ausgedruckt dabei, selbst wenn du es schon gemailt hast. Du stellst intelligente Fragen zur Bausubstanz oder zur Heizungsart, denn das signalisiert ernsthaftes, langfristiges Interesse. Aber der massivste Hebel, den du hier ansetzen kannst, ist Schmerzbereitschaft.
Schmerzbereitschaft, was genau meinst du damit?
Ich meine extreme Flexibilität bei den Rahmenbedingungen der Wohnung. Ich spreche von Wohnungen, die komplett unrenoviert sind. Wohnungen, bei denen die Tapeten von den Wänden hängen, die Fußleisten fehlen. Und das ist ganz wichtig, in denen keine Einbauküche steht.
Moment, da muss ich jetzt ernsthaft widersprechen. Du hast vorhin noch gesagt, wir suchen nach Wegen, damit sich Leute nicht finanziell ruinieren.
Ja.
Und jetzt rätst du einem Studenten oder einer jungen Familie, eine Wohnung komplett ohne Küche zu nehmen? Hast du mal geschaut, was ein Kühlschrank und ein Herd heute kosten? Plus der Aufbau. Da bin ich doch sofort Tausende von Euro los. Wie soll sich das denn rechnen?
Lass uns auch hier wieder die Mathematik bemühen.
Okay, schieß los.
Wenn du eine frisch sanierte Wohnung mit einer hochmodernen Einbauküche besichtigst, wollen 300 Menschen exakt diesen Komfort. Alle wollen am Freitag einziehen und am Samstag direkt die Einweihungsparty feiern. Der Wettbewerb ist dort maximal.
Klar.
Wenn du aber in einer unrenovierten Wohnung ohne Küche stehst, drehen sich 80% der Leute direkt wieder um, weil es ihnen einfach zu anstrengend ist.
Das heißt, der Schmerz ist meine Eintrittskarte.
Genau. Du nimmst dem Vermieter das Problem der Renovierung ab. Das ist eine klassische Win-Win-Situation für ihn.
Aber auf meine Kosten.
Moment. Du musst ja keine Mars-Küche für 5000 Euro kaufen. Du gehst auf eBay Kleinanzeigen, kaufst dir für 400 Euro eine gebrauchte Spüle, einen alten Herd und baust das mit ein paar Freunden an einem Wochenende ein. Du tauscht also etwas Schweiß- und Baumarktmaterial gegen etwas viel, viel Wertvolleres ein.
Einen unbefristeten Mietvertrag.
Richtig. Einen bezahlbaren Vertrag in Berlin, den du vielleicht die nächsten 10 Jahre behältst. Der Return on Investment von dieser Aktion ist gigantisch.
Okay, das ist ein hartes, aber absolut logisches Argument. Der Schweiß ist quasi der Preis für den fehlenden Wettbewerb.
Ganz genau.
Aber lass uns noch über echte Gefahren sprechen. Wenn Leute derart verzweifelt sind und wirklich alles tun würden, um eine Wohnung zu bekommen, lockt das natürlich auch Betrüger an. Wo sind die roten Linien, die ich bei der Besichtigung oder beim Vertrag niemals überschreiten darf?
Die erste rote Linie ist eine finanzielle Faustregel zu deinem eigenen Schutz. Die Warmmiete darf maximal 30% deines monatlichen Nettoeinkommens betragen.
Ja, das ist vernünftig.
Wenn du darüber gehst, arbeitest du eigentlich nur noch für deine Wohnung. Aber die zweite, viel akutere Gefahr, das sind Vorabzahlungen. Betrugsmaschen sind heute extrem ausgefeilt.
Wie sehen die konkret aus?
Da gibt es zum Beispiel fantastische, oft KI-generierte Videorundgänge von Wohnungen. Und der angebliche Vermieter schreibt dir dann aus dem Ausland sowas wie, ich bin gerade beruflich in London, überweise mir die Kaution oder eine Reservierungsgebühr über Western Union und ich schicke dir dann den Schlüssel per Kurier.
Oh Gott, ja.
Es gibt eine eiserne Regel. Du zahlst niemals, unter gar keinen Umständen, auch nur einen einzigen Cent, bevor du die Wohnung nicht physisch von innen gesehen und einen rechtsgültigen Vertrag unterschrieben hast.
Absolut wichtig. Und die Kaution selbst. Also, wenn dann alles legitim ist und der Vertrag vorliegt?
Die ist gesetzlich auf maximal 3 Netto-Kaltmieten gedeckelt. Und du hast das Recht, und lass dir davon niemandem etwas anderes erzählen, diese Kaution in 3 monatlichen Raten zu zahlen.
Okay.
Schmiergelder, Abstandszahlungen für wertlosen Schrott oder irgendwelche abstrakten Vertragsabschlussgebühren sind schlichtweg illegal.
Was ist mit dem Vertrag an sich? Wenn mir der Zettel vorgelegt wird, unterschreibe ich den dann einfach blind in der ganzen Euphorie?
Auf keinen Fall blind unterschreiben. Ein massives Warnsignal sind hier sogenannte Zeitmietverträge. Da ist extreme Vorsicht geboten.
Warum?
Ein Vermieter darf einen Vertrag befristen, zum Beispiel auf 2 Jahre, wenn er Eigenbedarf anmeldet. Das Problem dabei, wenn diese Frist abläuft, hast du in der Regel keinen Kündigungsschutz mehr. Du musst raus.
Das heißt, ich stehe dann im Sommer 2028 wieder exakt an dem Punkt, an dem ich heute stehe?
Richtig. Und wenn dir Verträge generell seltsam vorkommen oder die Miete absurd hoch erscheint, unterschreib nicht einfach aus Verzweiflung. Nutze den Berliner Mietspiegel online als Orientierung und werde am besten Mitglied im Berliner Mieterverein.
Ja, das lohnt sich.
Absolut. Die prüfen Verträge juristisch. Das ist wirklich das bestinvestierte Geld auf diesem Markt.
Ein letzter Punkt zum Thema Rechte, der extrem wichtig ist. Was ist, wenn ich bei diesem ganzen Prozess merke, dass ich systematisch aussortiert werde? Und zwar nicht wegen meiner Unterlagen, sondern vielleicht wegen meines Nachnamens, meiner Hautfarbe oder meiner Sprache.
Das ist eine bittere Realität, aber du bist dem nicht hilflos ausgeliefert. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, verbietet genau das.
Zum Glück.
Wenn du Diskriminierung vermutest, wendest du dich in Berlin am besten direkt an die Fachstelle Vermieten, Verwohnen. Die sind genau darauf spezialisiert, in solchen Fällen rechtlich zu unterstützen und gegen diese Vermieter vorzugehen. Du musst das also nicht einfach schlucken.
Puh. Okay. Fassen wir mal zusammen, was für eine gewaltige Reise wir hier gerade gemacht haben.
Gerne.
Wir haben gestartet in der Verzweiflung eines völlig überhitzten Sommermarktes und haben das Ganze in eine kühle, architektonische und mathematische Strategie übersetzt. Wir wissen jetzt, dass ein einziges, perfektes PDF mit proaktiver Risikominimierung und natürlich einem netten Foto unsere Flughafenkontrolle ist.
Genau.
Wir haben verstanden, warum der Kampf um Einzimmerwohnungen im S-Bahn-Ring reiner Selbstmord ist und wir stattdessen vielleicht WG-Bündnisse in Randbezirken schmieden oder den WBS als so eine Art VIP-Pass nutzen sollten. Wir rüsten uns digital für den Hochfrequenzhandel der Apps, rennen aber gleichzeitig samstags zum Kiosk, um den Algorithmus mit einer gedruckten Zeitung auszuhebeln.
Die Zeitmaschine.
Genau. Und am Ende nehmen wir vielleicht sogar die hässliche, küchenlosen Wohnung, weil wir verstanden haben, dass Schweiß am Ende billiger ist als Konkurrenz. Wir haben das System quasi entschlüsselt.
Und genau diese Entschlüsselung wirft eine faszinierende, ja fast schon philosophische Frage auf, wenn wir mal das große Ganze betrachten.
Okay, ich bin gespannt.
Wir leben im Jahr 2026. Das ist eine Zeit, in der künstliche Intelligenz Texte schreibt, Algorithmen unseren Alltag determinieren und der technologische Fortschritt endlos scheint.
Mhm.
Und doch, wenn wir den härtesten, brutalsten Wohnungsmarkt Europas analysieren, was ist am Ende dein größter Wettbewerbsvorteil?
Tja, es ist jedenfalls nicht die noch schnellere Glasfaserleitung.
Nein, es ist das Lesen einer physischen Zeitung. Es ist ein sympathisches Lächeln auf einem Foto. Es ist das handschriftliche Zettelchen am schwarzen Brett im Supermarkt.
Wahnsinn, ja.
Was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft aus? Wir verlassen uns so extrem auf kalte, maschinelle Algorithmen, um unsere Probleme zu lösen, dass wir völlig vergessen haben, dass am anderen Ende der Transaktion, also am Ende dieses ganzen Immobilienwahnsinns, immer noch ein Mensch steht, der einem anderen Menschen vertrauen muss.
Ja.
Vielleicht ist im digitalen Zeitalter das analoge, tiefmenschliche Handeln unsere mächtigste Waffe.
Das ist ein unfassbar starker Gedanke. Die ultimative Rebellion gegen den Algorithmus ist es, einfach menschlich zu sein. Nimm diesen Gedanken gerne mit, wenn du das nächste Mal durch deinen Kiez läufst. Vielleicht wartet deine nächste Traumwohnung ja nicht hinter dem 400. Klick auf deinem vibrierenden Smartphone, sondern ganz woanders.
Genau. Vielleicht hängt sie ganz unscheinbar an einer Pinnwand drüben im Biomarkt, geschrieben mit einem blauen Kugelschreiber. Wir hoffen jedenfalls, diese Strategie gibt dir die Kontrolle zurück. Plane klug, denk antizyklisch und vor allem lass dich von diesem Markt nicht brechen. Bis zur nächsten genauen Analyse.